Ja, liebe Geschwister, auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, auch wenn wir eine kleine Schar sind, aber wir sind unter Gottes Wort. Ja, es soll heute einmal um den Psalm 18 gehen, Psalm 18, der uns auch nochmal daran erinnert, was vor circa 2000 Jahren geschehen ist mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, wie er erniedrigt worden ist, wie er diesen Weg des Leiden und Sterben gegangen ist und ganz besonders auch seine Auferstehung, seine Erhöhung und seine Verherrlichung. Nun haben wir ein Problem. Dieser Vers, dieser Psalm 18 hat 51 Verse. Die wollen wir natürlich jetzt nicht alle lesen, sondern ich habe einige ausgesucht und ich hoffe, dass sie so ausgesucht und so ausgewählt sind, dass der Zusammenhang eben nicht verloren geht. Also, Psalm 18. Wir hören da auf einige Verse. Von David, dem Knecht des Herrn, der zu dem Herrn diese Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hat von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen. Und er sprach: Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es umfinge mich des Todes Banden und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfinge mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, erfasste mich und zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr war meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite, riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir. Du, Herr, machst heil meine Leuchte, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft aus und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Armen den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Einmal diese Verse. Wir wollen noch einmal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, bei David, es ist ja nun ein Psalm von David, bei David geht für uns ja natürlich eine ganze Welt auf, das wissen wir. Nicht, er ist ja nicht irgendwer. Nicht, er ist ja nicht nur der große König, der, ja, man möchte fast sagen, von niemandem in der Weise also getoppt, übertroffen werden konnte. Selbst Salomo, sein Sohn, ja, war von ganz anderer Prägung und hatte auch ein ganz anderes Profil. Und wir wissen, David steht so für unglaublich viel für uns, nicht in der Bibel. Er steht natürlich für das ganz große, riesengroße Thema der Psalmen und alles, was damit zusammenhängt, Musik und Dichtung. Und natürlich, wenn wir von David sprechen, dann geht auch die Tür auf zu diesem großen Ereignis der Tempelwerdung. Nicht dieses zentrale Heiligtum des Volkes Israel, nicht endlich war man heraus aus diesem transportablen Übergangsstadium der Stiftshütte bis hin jetzt zu einem festen Bau des Tempels. Und wir wissen, dass ja, David alles da hineingelegt hat, alles vorbereitet, was er konnte oder was er durfte. Er hat den Bauplatz ausgesucht, er hat ihm Baumaterialien besorgt, gewisse Architekturleistungen vollbracht, damit sein Sohn jetzt mit voller Kraft und mit Herzblut da wirklich dieses Projekt jetzt in Angriff nehmen konnte. Und da wurde der Tempel, der salomonische Tempel eingeführt, der Gottesdienst eingeführt, der fast über 1000 Jahre lief. Und David wusste, denn der dem da im Tempel gedient wurde, das war sein Gott, nicht, das war der Gott, dem sein ganzes Herz wirklich gehörte. Und David steht natürlich auch für das Aufblühen des Volkes Israel. Nicht, zum ersten Mal gab es eben nach dieser Saulschen Ära, gab es wirklich ein Volk, eine Nation mit dieser Hauptstadt Jerusalem, nicht dieser Davidstadt mit dem Zionsberg. Nicht, das alles hängt mit diesem Mann zusammen. Und man darf natürlich auch nicht verschweigen, nicht was Versagen, was sein Versagen und seine Schuld betrifft. Aber, und da werden wir nachher noch etwas näher drauf kommen, er hat immer wieder erfahren, nicht, dass es der lebendige Gott ist, der vergibt, der einen wieder, sag ich mal, auf den Boden der Reinigung, auf den Boden des Neuanfangs, auf den Boden der geschenkten Gerechtigkeit stellt. Und David war natürlich auch derjenige, der wirklich erfahren hat, dass über seine Linie einmal ein ganz anderer kommen wird, ein ganz anderer Davidide, nicht der Davidsohn, nämlich unser Retter, unser Heiland, unser Messias, Jesus Christus. Und damit, liebe Geschwister, bekommt dieser Psalm 18 nochmal eine ganz andere Bedeutung, nochmal eine ganz andere Gewichtung, wenn wir jetzt einmal ganz kurz den realen David als Autor dieses Psalmes ausblenden und Jesus Christus einblenden. Das heißt, dass wir diesen Psalm auf Jesus Christus hingedeutet hören, lesen, verstehen und begreifen, liebe Geschwister. Und wir sehen ja in diesem Psalm 18 das Geschehen der Erniedrigung Jesu Christi bis hinein in das Geschehen da seines Todes am Karfreitag am Kreuz wiedergespiegelt und gleichzeitig natürlich auch das wunderschöne, das wunderbare Ereignis seiner Auferstehung und seiner Erhöhung. Und hören wir nun mal kurz rein, nicht, wenn Jesus wirklich da zu seinem Vater spricht. Nicht, das beginnt ja schon in den Versen 2 und 3, wenn er da sagt, herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke. Und dann wird das alles aufgezählt, Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, nicht mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz, liebe Geschwister. Nicht, und für uns, die wir ja in gewisser Weise neutestamentlich denken, ist das am besten erkennbar, ja, an dem hohen priesterlichen Gebet Jesu Christi in Johannes 17. Nicht, das ist ja immer, was wir da entdecken, wenn Jesus Christus mit seinem Vater spricht. Nicht diese ganz tiefe, innige, intensive Liebesbeziehung, Liebe zu seinem Vater. Nicht, und dann erleben wir, wie Jesus ja erniedrigt wurde. Nicht, wie er diesen ganz besonderen Weg des Leidens und Sterben gegangen ist, wie er in ganz große Not geraten ist. Und das beschreiben ja diese Verse 5 bis 7. Nicht? Es empfinge mich des Todes Banden und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Das des Totenreichs Brande umfingen mich und des Todesstricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Nicht, und vor unserem geistigen Auge sehen wir quasi alles, was da in der Karwoche, was in Karfreitag, was in den Stunden am Kreuz, was in diesem Machtbereich des Todes da alles geschehen ist, was wir uns ja überhaupt nicht vorstellen können, nicht, liebe Geschwister. Aber all das taucht hier im Psalm 18 in eindrücklicher Weise auf, wird in eindrücklicher Weise beschrieben. Und dann kommt plötzlich der Ostersonntag. Dann leuchtet plötzlich dieser Ostersonntag auf, nicht dieser Tag nach Karfreitag, nach Karsamstag, die Zeit eben nach dem Leiden und Sterben. Und die Verse 17 bis 20 beschreiben das ja so wunderbar. Nicht, er streckte seine Hand aus von der Höhe, er fasste mich und zog mich aus den großen Wassern, er rettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren. Nicht, über sie überwältigen mich zur Zeit meines Unglücks. Aber der Herr war meine Zuversicht, er führte mich hinaus ins Weite, riss mich heraus, denn er hatte Lust zu mir oder er hatte Gefallen. Und wenn wir jetzt noch diese Verse 8 bis 16 davor lesen würden, was wir jetzt nicht tun, nicht, dann sehen wir vor unserem geistigen Auge, ja, wie die Erde bebt, wie die Steine wegfliegen, wie die Soldaten da weichen. Ja, man spürt förmlich die Hand des Vaters, nicht? Wie er in der Nacht da zum Ostersonntag in aller Frühe, ja, wirklich den Sohn aus dem Reich des Todes da herausholt und ins Leben stellt. Und wir erleben wirklich, wie Jesus seinen Vater, seinen Gott wirklich lobt. Also wir sehen schon im Alten Testament ein wunderbarer Auferstehungstext. Und dann wird beschrieben, nicht, was für eine Gerechtigkeit dieser Sohn hat. Nicht, in den Versen 21 bis 25, wenn es da heißt, der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Ich halte die Wege des Herrn. Ich bin nicht gottlos gegen meinen Gott. Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen. Seine Gebote werfe ich nicht von mir, sondern ich bin ohne Tadel vor ihm. Ich hüte mich vor Schuld. Darum vergilt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Nicht, also diese ganz große, einzigartige Rehabilitation des Sohnes Gottes mit der Auferstehung, mit diesem Auferstehungstag. Nicht, Jesus Christus erfährt also mit diesem Tag eine wunderbare Rechtfertigung des Weges, den er im Auftrag und in der Liebe zu seinem Vater, zu Gott wirklich gegangen ist. Gott hat ihn, Jesus Christus, wirklich einen einzigartigen Weg geführt. Nicht, und Vers 31 macht es deutlich, Gottes Wege sind vollkommen, denn die Worte des Herrn sind durchläutert. Nicht, er ist ein Schild allen, die ihn vertrauen. Nicht, und dann kommen, liebe Geschwister, dann kommen diese berühmten Siegesverse des Psalm 18, ja, die man im Grunde genommen nur mit den Augen des Auferstandenen wirklich sehen, mit den Ohren des Auferstandenen wirklich hören muss. Nicht, man sieht ja förmlich vor sich die Himmelfahrtszene, nicht, wer hinaufgenommen wird in den Machtbereich seines Vaters und wie er, sage ich mal, die Machtbereiche der jenseitigen Welt durchlaufen hat und wie alle seine Feinde niederfallen. Niemand kann vor diesem Sieger standhalten. Und die Siegesspur, nicht, das macht ja dieser Psalm wirklich so deutlich, die Siegesspur ist so einzigartig, dass es sogar noch Völker gibt, die noch gar nicht in seinen Machtbereich hineingekommen sind. Nicht, wenn es da zum Beispiel in Vers 44 heißt, dass sich die Völker, die er zuvor nicht kannte, sich ihm unterwarfen und ihm Gehorsam erwiesen, allein wenn sie nur die Nachricht von seinen Siegen hörten. Nicht, dass Menschen aus anderen Ländern ihm dienten, nicht, dass die Söhne der Fremden, wie es da heißt, verschmachteten und zitternd aus ihren Burgen kamen. Und dieses Siegeslied endet ja mit den Worten, und damit haben wir auch unsere Lesung aufgehört, der Herr lebt, gelobt sei mein Fels. Und liebe Geschwister, wenn wir das so betrachten, wenn wir diesen Psalm zunächst mal auf Jesus Christus hingedeutet lesen, dann kann uns das doch nur Mut machen, nicht nur in diesem, sondern auch in den anderen Psalmen, nicht dieses Rollenwechselspiel immer wieder ganz bewusst zu praktizieren. Dass wir einerseits natürlich es auf den Autor des Psalmes lesen, in aller Regel der David, aber dann vor allen Dingen immer auf Jesus Christus hingedeutet, liebe Geschwister. Nicht, und dieser hier im Psalm 18, nicht, hat die christliche Gemeinde seit 2000 Jahren Karfreitag und Ostersonntag wirklich abgespiegelt gesehen. Nicht, dass der Davidsohn, dass Jesus Christus sagt, ja, so sah es aus. So bin ich in den Tod hinein heruntergezogen worden und so hat mich der Herr auferweckt, so hat er mich erhöht, mein Vater. Nicht, und somit gehört Psalm 18 nicht zuallererst David, nicht zuallererst dem jüdischen Volk, nicht zuallererst uns, sondern allein ihm, dem Herrn, dem einen, Jesus Christus, der den Weg des Leidens und Sterben gegangen ist, nicht der auferweckt und der verherrlicht und erhöht worden ist, ja, ich sag mal, in einer Art und Weise, wie wir uns das ja jetzt noch gar nicht vorstellen können, liebe Geschwister. Aber diesen Herrn, den haben wir kennenlernen dürfen, nicht diesen Herrn lieben wir, nicht dieser Herr ist der Wichtigste wirklich für unser Leben geworden. Es ist zuallererst sein Psalm. Doch, und wenn wir so vorgegangen sind, dann können wir jetzt den David zurückholen, können wir den David jetzt mal zurückholen und uns wirklich fragen, was können wir von ihm lernen aus diesem Psalm für unser persönliches Leben? Und da wollen wir zunächst einmal unser Augenmerk auf diesen ersten Vers legen, auf diese prägnante Einleitung, nicht auf diese historische Einordnung. Es gibt ja in dem Leben des David eine ganz außergewöhnliche Phase, ja, wo wir eigentlich so kopfschüttelnd da nur daneben stehen können. Es ist ein ganz ungewöhnliches Ereignis, das uns in 1. Samuel Kapitel 16 beschrieben wird. Da kommt also dieser Prophet Samuel zur Familie des David, um den neuen König zu salben. Und das durfte ja eigentlich gar nicht geschehen zu diesem Zeitpunkt, liebe Geschwister, weil es ja noch einen König gab, der ja noch in Amt und Würden war und der sicherlich überhaupt kein Interesse hatte, zurückzutreten. Aber der lebendige Gott hat klargemacht, dass dieser König, der jetzige König, ja, angezählt ist, dass dieser jetzige König ein Auslaufmodell ist. Und so marschieren alle Brüder des Davids da vorbei, alle werden verworfen und übrig bleibt der Jüngste, der Kleinste, dieser Hirtenjunge David, und er wird zum König gesalbt. Und somit geschieht etwas, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Dass der David auf der einen Seite ein von Gott Gesalbter ist und gleichzeitig auf der anderen Seite sein Vorgänger noch da ist. Und das führt natürlich zu einer spannungsgeladenen, zu einer hochgefährlichen Situation. Es beruhigt nur eine Sache, dass der David sich nicht selbst in solch eine Situation hinein manövriert hat. Denn mit der Königssalbung hatte er absolut nichts zu tun. Diese Salbung oder dieses Ereignis war von Gott festgesetzt, war von Gott gewollt, war von Gott geplant und war von Gott eben auch ausgeführt. Und das bringt natürlich den David in eine ganz, ganz, ganz brenzliche Situation über viele, viele Jahre, in denen er ständig auf der Flucht war. Aus der Perspektive des Sauls war David Staatsfeind Nummer 1. Und wir stehen da und fragen uns, Herr, warum hast du das so gemacht? Warum hast du das mit dem David so gemacht? Konntest du ihn nicht noch ein paar Jahre bei seinen Eltern leben und die Schafe hüten lassen? Dann wäre doch alles viel unkomplizierter gewesen. Irgendwann wäre der Saul gestorben und dann wäre der David zum König eingesetzt worden. Und nun, was ist nun? Nun wird er gejagt und gesucht wie ein Top-Terrorist. Aber das müssen wir und das sollen wir und das dürfen wir jetzt sehen, dass in dieser dramatischen Zeit für den David etwas ganz Entscheidendes wirklich passiert, was fortan für sein Leben ja ein Schatz ohne jeglichen Vergleich ist. Er reift nämlich in einer ganz besonderen Qualität, dass er wirklich lernt, sein Vertrauen in jeder Situation auf diesen lebendigen Gott zu setzen. Und man hat ja, wenn man so sein Leben betrachtet, hat man ja den Eindruck, er konnte ja auch manchmal gar nicht anders. Nicht handlungsmäßig war er manchmal gefesselt, nicht willensmäßig konnte er einfach nicht tun. Und dann ist die Zeit vorbei. Nicht der Saul stirbt, seine Söhne, auch Jonathan. Nicht der David wird tatsächlich König, erst in Hebron und dann über ganz Israel. Und dann kommt Psalm 18, liebe Geschwister, dann kommt Psalm 18. Nicht Psalm 18 zeigt uns quasi das Ergebnis. Da ist jemand durch, der David, nicht so, dass er sagen kann, ich stehe jetzt hier, schaue zurück und kann nur einfach sagen, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und interessant ist, dass dieser Vers gleich am Anfang steht. Wir sind das ja in der Regel ein bisschen anders gewohnt. Wir erzählen erstmal unsere Geschichte, was da alles passiert ist, was wir alles durchgemacht haben und zum Schluss, was wir eventuell daraus gelernt haben. Nicht, aber hier sehen wir, das Ergebnis steht gleich am Anfang. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und was noch interessant ist an diesem Psalm, fasziniert ist, dass er zweimal vorkommt. Dieser Psalm kommt in der Tat zweimal vor. Er steht natürlich einmal da, wo er zu stehen hat, im Buch der Psalmen. Und dann steht er fast komplett, liebe Geschwister, fast komplett in 2. Samuel Kapitel 22. Und dieses Kapitel 22 ist insofern interessant, dass es nicht eine Passage beschreibt, sage ich mal, das Ende der Ära des Sauls, sondern dieses Kapitel 22 beschreibt das Ende des Lebens Davids. Nach Kapitel 22 stirbt er, David, nur noch. Und man kann sich natürlich fragen, warum diese zweimalige Erwähnung? Nee, aber der Psalm 18 macht also klar, nicht nur der Teilabschnitt bis zum Ende der Ära des Sauls wird da beschrieben, sondern das gesamte Leben des Davids. Und deshalb diese zweimalige Erwähnung dieses Psalms. Einmal, wie gesagt, da, wo er zu stehen hat, im Buch der Psalmen, und dann fast komplett in 2. Samuel Kapitel 22. Und somit ist dieser Psalm 18 ein riesengroßes Danklied, in dem der lebendige Gott über alle Maßen gelobt und gepriesen wird. Nicht? Und Psalm 18 hat natürlich jetzt auch für uns Jesus-Leute eine ganz, ganz wesentliche Bedeutung. Denn genau das, nicht, was im Psalm 18 steht, müssen wir doch sagen, ist doch auch unsere grundsätzliche Erfahrung. Ist doch unsere grundsätzliche Erfahrung und wird es auch weiterhin sein. Auch wir Jesus-Leute haben doch schon in unserem Leben die verschiedensten Sauls, in Anführungsstrichen, die verschiedensten Sauls-Erfahrungen gemacht in unserem Leben. Nicht also Passagen, dass wir gesagt haben, dass wir die nicht unbedingt haben wollten. Nicht irgendeine Not, irgendeine Schwierigkeit, vielleicht nicht in dieser Dichte, vielleicht nicht in dieser Stärke, vielleicht nicht in dieser Länge, vielleicht nicht in dieser Dimension, wie es der David erlebt hat. Aber wir haben doch auch dann erlebt, dass uns der lebendige Gott da wirklich wieder herausgeholt hat und wir dastehen und sagen, danke mein Gott, dass du dich wirklich meiner erbarmt hast. Ein riesengroßes Danklied. Und dieses Danklied, das kommt ja noch auf uns zu. Irgendwann wirst du diesem Psalm 18 mit all den anderen Jesus-Leuten, wirst du dieses Lied wirklich singen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, wenn du eines Tages in der Gegenwart des lebendigen Gottes stehst. Nicht? Und dann wirst du dieses Lied singen und wirst ihm sagen, danke, Herr, dass du mich also viele Jahrzehnte auf Erden durchgeschleift hast, dass du mich immer wieder hochgehoben, getragen und gehalten hast. Und dass ich jetzt wirklich da sein darf, nicht wo ich auf Erden immer sehnsuchtsvoll hingeblickt habe, nämlich in deiner Gegenwart, in deiner Gegenwart. Das ist deine Zukunft, das kommt auf dich zu. Und du kannst dich jetzt schon so ein bisschen einüben, nicht was dieses Danklied anbetrifft, auch wenn es natürlich hier auf Erden ein ganz schwacher Abglanz sein wird. Aber du kannst dich schon mal einüben. Nicht allein schon die ersten zwei, drei Verse kannst du wunderbar auswendig lernen, liebe Geschwister. Und was noch auffällt, dass dieser Psalm 18 ja sehr allgemein gehalten wird. Er ist also nicht mit irgendwelchen historischen Details ausgestattet, was man eventuell hätte vermuten können. Also zum Beispiel keine Erwähnung, nicht als er in der Höhle von Engedi war. Auch keine Erwähnung, als diese gesamte Priesterschaft da ums Leben gekommen ist. Auch keine Erwähnung, als diese Katastrophe über Ziklag kam und so weiter. Und damit hast du natürlich eine wunderbare Chance, aufgrund dieser Allgemeingültigkeit dieses Psalms, dich dort auch wirklich einzuklinken. Und wir fragen uns natürlich jetzt, was für Erfahrungen hat der David wirklich mit seinem lebendigen Gott gemacht? Und die für uns dann natürlich auch wichtig sind. Was für Erfahrungen hat er gemacht? Nicht nur eine Erfahrung, die er gemacht hat, ist, dass der lebendige Gott retten kann und dass er auch rettet. Und an der Art und Weise, nicht wie David das in diesem Psalm macht, merkt man, dass er auf zwei historische Ereignisse zurückgreift, indirekt, wohlgemerkt, Betonung auf indirekt, dass er indirekt auf zwei historische Ereignisse zurückgreift, die schon Jahrhunderte zurückliegen, also die er natürlich dann gar nicht miterlebt hat, nämlich auf das Sinai und auf das Exodus-Ereignis. Nicht am Sinai hat der lebendige Gott geredet und am Roten Meer, nicht hat er dementsprechend also gehandelt. Das heißt also jetzt, was David erlebt hat, vergleicht er jetzt auf der Bildebene mit dem, was Israel wirklich widerfahren ist. Nicht als es aus dem Kerker von Ägypten herausgeführt wurde, hinein in das Rote Meer bis hinan zu dem gelobten Land. Und David sagt jetzt, so erging es mir auch. Ich war tatsächlich auch eingeschnürt, eingefesselt in diesem Kerker Ägypten. Und Gott hat mich tatsächlich herausgeholt. Nicht? Und da taucht ja sofort das Mosebild auf. Nicht? Wenn es da heißt, er streckte seine Hand aus von der Höhe und riss mich aus den großen Wassern. Ja, so wie damals dieses Körbchen mit dem Mose aus dem Wasser gerissen und vor dem Ertrinken gerettet wurde. Nicht so erfährt sich David. Und da müssen wir doch sagen, zentral für alle Glaubenden aller Zeit ist tatsächlich diese grundsätzliche Erfahrung der Rettung. Nicht, dass unser lebendiger Gott uns wirklich aus der Sünde, aus dem Tod, aus dem Gericht, aus der Hölle wirklich herausgeholt hat, befreit hat durch seinen Sohn Jesus Christus und all das, was er am Kreuz da vollbracht hat. Und warum? Wie heißt es hier? Weil er gefallen hatte. Er hatte Lust zu mir. Muss man sich auch mal vorstellen. Wie reagiert jetzt nun der Gerettete darauf, spricht David? Wie reagiert er jetzt darauf? Und jetzt kommt man an einen Vers, ja, der uns so ein bisschen nervös macht, wenn man nämlich so spricht. Nicht zumal wir dem David ja eine Menge von Versagen und Schuld nachweisen können, aufzählen können. Jetzt kommt dieser Vers 21. Der Herr tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit. Er vergilt mir nach der Reinheit meiner Hände. Denn ich halte ja die Wege des Herrn, bin nicht gottlos, wider meinen Gott. Ich halte alle seine Gebote und habe sie vor Augen. Seine Gebote verwerfe ich nicht. Ich bin ohne Tadel vor ihm und ohne Schuld. Und stell dir mal vor, du würdest das so von dir sagen. Stell dir vor, du würdest das so alles von dir sagen. Da merkst du doch sofort, dass du diesen Vers 21 eigentlich gar nicht richtig lesen kannst, es sei denn, dass du ihn wirklich neutestamentlich liest. Sonst kannst du den gar nicht so aufsagen. Nicht erst dann kannst du das sagen, weil du nämlich weißt, Dann weißt, dass Jesus Christus deine Gerechtigkeit ist, weil du dann weißt, dass Jesus Christus die Reinheit deiner Hände ist, weil du dann wirklich weißt, dass du jetzt tadellos vor Jesus Christus, vor ihm stehst, weil du jetzt wirklich das sagen kannst, aber nicht dadurch, dass du dich damit selbst verherrlichst, sondern dass du den verherrlichst, der dir das alles geschenkt hat. Nicht die Gerechtigkeit, die Reinheit der Hände, dass du tadellos vor ihm stehst, nicht weil, ja warum stehst du tadellos vor ihm? Nicht weil der lebendige Gott immer wieder in deiner Person seinen Sohn Jesus Christus sieht, der diesen tadellosen Weg gegangen ist und du ihn im Glauben hast annehmen dürfen, liebe Geschwister. Und somit ist David, ja, das muss man jetzt sagen, somit ist David nicht auch schon im Alten Bund ja einer dieser Zeugen dieser Glaubensgerechtigkeit. Nicht dieser David, liebe Geschwister. Nicht mit der unrühmlichen Geschichte mit Bathseba und Uriah. Dieser David. Aber durch die geschenkte Gerechtigkeit kann er Vers 21 so sprechen. Es gibt ja noch Texte bzw. Verse dieser Art in unserer Bibel. Mich erinnern wir uns nur an den Adventpsalm 24. Da heißt es ja in Vers 7, nicht macht die Tore weit und die Türen der in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. So, und jetzt heißt es in den Fragen davor oder stellt sich die Frage, ja, wer kann denn überhaupt in die Tore dieses Tempels einziehen? Und da gibt uns der Vers 4 in diesem Psalm 24 die Antwort, nicht derjenige, der unschuldige Hände hat, der reines Herzens ist, nicht der nicht bedacht ist auf Luch und Trug und der keine falschen Eide schwört. Und je öfter ich das lese, muss ich doch sagen, dann falle ich durch das Raster. Nicht die Tore sind zwar da, aber ich kann nicht hinein. Aber in der Erfahrung der Rettung durch Jesus Christus darf ich da hinein, liebe Geschwister. Du kennst deine Biografie, ich kenne meine Biografie, unser Herr Jesus Christus kennt sie noch wesentlich besser. Nicht nach außen hin sind wir alle nett und freundlich zueinander. Aber wenn der Herr Jesus Christus einmal in unser Leben hineinschauen würde, tja, dann würden wir das gar nicht aushalten. Würden wir das überhaupt nicht aushalten, sondern nur in den Augen von Jesus Christus, wenn wir ihn als den Gekreuzigten wirklich in unserem Leben haben, ja, und das gesamte Paket mit seinem Inhalt wie Versagen, Gottlosigkeit, Sünde, Unreinheit, Misstrauen und so weiter, nicht in dem Wissen, dass das getilgt ist durch sein kostbares Blut, was am Kreuz auf Golgatha verflossen ist. Und liebe Geschwister, mit diesem Wissen einmal der grundsätzlichen Erfahrung durch den lebendigen Gott in seinem Sohn Jesus Christus und natürlich auch in dem Wissen der fortlaufenden Rettung, nicht wie der lebendige Gott uns von manchen falschen Wegen weggeholt hat, nicht wie er uns in manchen Nöten, Schwierigkeiten hochgehoben, getragen und gehalten hat, nicht wie wir manches gar nicht mitbekommen. Nicht, weil seine ganze Armee von Engeln schützend und bewahrend um uns herum ist. Aber liebe Geschwister, in diesem Wissen können wir wirklich getrost in die Zukunft blicken und können wir getrost in den Himmel marschieren. Nicht, was ist das wirklich für ein Geschenk? Was ist das für ein unglaubliches Geschenk? Aber der David hat nicht nur die Erfahrung der Rettung gemacht, sondern er hat auch die Erfahrung gemacht, wie der lebendige Gott seinen Glauben immer und immer wieder bewahrt hat, liebe Geschwister. Nicht, dass David sagen konnte, ich habe gelernt, diesem Gott, meinem Gott, wirklich zu vertrauen. Nicht nur von der Richtigkeit des christlichen oder des biblischen Glaubens überzeugt zu sein, ist ja eine Sache, sondern tatsächlich auch zu erleben, zu erfahren, dass der Glaube trägt, dass der Glaube hält, dass du im ganz normalen Leben des 21. Jahrhunderts auf diesen lebendigen Gott setzen kannst, das ist noch etwas anderes. Nicht? Und was hatte der David zum Beispiel für militärische Herausforderungen, denen er komplett nicht gewachsen war? Nicht? Diese Herausforderungen standen vor ihm wie eine Mauer. Nicht? Und jetzt kommt dieser Vers 30, dass er sagen konnte, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und kann mit meinem lebendigen Gott über Mauern springen. Nicht? Bleiben wir jetzt mal so ein bisschen in der Bildsprache. Das ist jetzt nicht so ein normaler Pferdesprung, so ein edler Sprung, so nach dem Motto, also schaut mal, wie gelandet der David da über die Mauer springt. Sondern, liebe Geschwister, dahinter steckt das Bild, dass du vor einer Mauer stehst und dich fragst oder dir sagst, da werde ich nie hinüberkommen. Und plötzlich ergreift dich einer mit seiner starken Hand, hebt dich hoch und zerrt dich förmlich über die Mauer, dass du da stehst und dich fragst, wie bin ich bloß darüber gekommen, über diese Mauer. Nicht? Und so haben die ganzen militärischen Katastrophen und auch die Feinde, die er hatte, und das waren nicht wenige, äußere wie innere, nicht, sie haben den David nicht heruntergezogen, weil er gelernt hat, nicht diesem lebendigen Gott zu vertrauen. Was war aber jetzt sein Instrument oder was war sein Mittel, was war seine Methode? Nicht, er sagt es ja in Vers 7, als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam zu ihm vor seinen Ohren. Und liebe Geschwister, daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch heute werden wir so zu unserem Herrn schreien. Da hat sich nichts geändert. Nicht obwohl David König war und wir nur Normalbürger sind, obwohl es schon 3000 Jahre her ist und wir im Heute leben, obwohl sicherlich damals vieles anders war, als es heute ist und letztlich, was dieses Gebet anbetrifft, ändert sich nichts. Wir werden auch in der Not zu unserem Herrn wirklich schreien. Und die zentrale Erfahrung des David, dass Gott Glauben bewahrt, ja, worauf basiert sie? Sie basiert darauf, dass Gott Gebete hört, dass er den Glaubenden nicht hängen lässt, dass ihm der Glaubende eben nicht egal ist. Und jetzt kommen diese wunderbaren Verse, da, die uns da ab 29 da beschrieben werden, wo er sagt, du Herr machst hell meine Leuchte, der Herr mein Gott macht meine Finsternis Licht, denn mit dir kann ich Kriegsvolk verschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, nicht weil die Worte des Herrn durchläutert sind. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen, denn wer ist Gott? Wenn nicht der Herr, oder ein Fels, wenn nicht unser Gott. Gott rüstet mich mit Kraft aus und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Armen den ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Und hieraus ziehen auch wir eine ganz, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass wir alle miteinander, die wir hier sitzen, liebe Geschwister, dass wir sagen müssen, dass wir die wesentlichen Erfahrungen der Glaubensbewahrung nicht auf den leichten Strecken machen, nicht auf den lichten Mai-Spaziergängen, sondern, liebe Geschwister, wie wir es hier sehen, sondern mitten in der Not. Mitten, um mal in der Bildsprache zu bleiben, mitten im November, nicht mit Nieselregen, Nässe, Kälte, Nebel. Liebe Geschwister, mitten im Schreien zum lebendigen Gott. Und dass in solchen Nöten, in solchen Schwierigkeiten auch das gilt, was der Herr Jesus Christus einst zu dem Petrus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das gilt auch für dich, für mich, für uns alle. Und aus dieser Glaubensbewahrung, da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, erfolgt natürlich auch Glaubensmut und Glaubenssiege. Das ist ja immer wieder faszinierend, dann auch bei dem David zu sehen. Nicht, als er eines Tages gesagt hat, wer geht mit mir mitten hinein in das Philisterheer? Nicht, und dann lässt er mal ganz eben bei Saul Speer und den Krug stehlen. Nur mal so als Beispiel. Also er hat die Erfahrung der Rettung gemacht und auch einmal der grundsätzlichen Rettung, der fortlaufenden Rettung. Er hat Glaubensbewahrung erfahren. Und jetzt kommen wir zum Schluss, jetzt kommt eigentlich das Schönste. Es kommt eigentlich das Schönste wirklich in diesem Psalm. Denn mit Psalm 18, liebe Geschwister, ja, haben wir eine der schönsten Liebeserklärungen, die es in der Bibel gibt. Es mag für uns vielleicht etwas altmodisch klingen, aber ich denke, Martin Luther hat das sehr gut übersetzt, wenn er sagt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Nicht ein Satz ohne jeglichen Firlefanz drumherum, nicht ein Satz, den du in dieser Art und Weise, in dieser Form im Neuen Testament nicht mehr finden wirst. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und dieser Satz macht auch klar, es ist nicht nur eine Sache des Kopfes, es ist nicht nur eine Sache des Willens, es ist nicht nur eine Sache der Emotionen, sondern eben ganz, ganz entscheidend des Herzens. Und manchmal ist es hilfreich, wenn man so ein bisschen in die hebräische Sprache einsteigt. Denn dieses herzlich lieb ist nämlich ein Ausdruck von einem Kind im Mutterleib. Und damit wird zum Ausdruck gebracht, oder damit will David zum Ausdruck bringen, von dieser innigsten, von dieser intimsten, von dieser intensivsten, nicht mehr zu trennenden Beziehung bin ich zu dir. So, mein Gott, beschreibe ich meine Liebe zu dir. Was für ein Bekenntnis. Und das in der Form zu sagen, das ist ja immer das, was uns ja auch bei David so auffällt. Denn man muss ja auf der anderen Seite ja immer wieder erwähnen, nicht was dieser Mann im Laufe seines Lebens für Fehler gemacht hat, was auch in der Bibel in keinster Weise kleingeschrieben wird. Nicht der die Ehe gebrochen hat, nicht der morden ließ, an dem viel Blut an seinen Händen klebte, der nicht immer dem Willen Gottes gefolgt ist, nicht der am Ende seines Lebens sogar im Hochmut landete aufgrund dieser Volkszählung, die er da durchgeführt hat. Nicht, das muss man sich ja auch mal vor Augen halten, nicht? Sodass man sich wirklich die Frage stellt, was macht ihn, den David, aber so ganz anders gegenüber einem Saul, den Gott ja verworfen hat? Nicht, dass eben sein Herz, dass eben seine Person, dass eben seine Lebensmitte ganz, ganz bei diesem Gott, bei diesem lebendigen Gott war. Woran merkst du das? Woran merkst du das? Das merkst du so deutlich an den Versen 2 und 3. Da erfährst du nämlich eine Kulmination, eine Anhäufung von Possessivpronomen. Das geht ja los. Meine Stärke, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, mein Schild, mein Heil, mein Schutz. Nicht? Allerdings jetzt nicht, liebe Geschwister, jetzt nicht in einem egoistischen Sinne, so nach dem Motto, meine Familie, meine Kinder, mein Haus, mein Geld, mein Boot und so weiter und so fort. Nicht? Und wenn du das so wie David sagst, dann steht Gott nicht vor dir und sagt, ist gut, hab's verstanden. Sondern er antwortet, ja, ich habe Lust zu dir, ich habe Gefallen. Oder wie es, man könnte es auch übersetzen, du bist ein Mensch nach meinem Herzen. Stell dir das mal vor. Nicht solch eine Aussage. Und so sehen wir, das Ergebnis des gesamten davidischen Lebens ist eben dieses kleine Minisätzchen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Nicht auf diesen Satz läuft alles jetzt hinaus. Endgültig. Du wirst nicht eines Tages vor dem Herrn stehen und sagen, hallo, hier bin ich. Sondern du wirst sagen, Herr, du hast mich wirklich errettet. Du hast es mir geschenkt. Nicht, dass ich dir vertrauen durfte, dass mein Glaube kein Schiffbruch erlitten hat. Du hast es mir geschenkt. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Tja, und dann bist du mit deiner Liebesgeschichte oder mit deiner Heilsgeschichte, bist du wirklich am Ende, bist du wirklich am Ziel angekommen. Denn seine Liebe zu dir, die war ja schon immer da. Und auch aus dieser wunderschönen Liebeserklärung nicht lernen wir etwas, wenn wir es neutestamentlich lesen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Dann können wir nämlich nicht sagen, ich habe Jesus Christus nur partiell dabei. Das geht nicht, liebe Geschwister. Das kannst du dann nicht so sagen. Du kannst nicht partiell lieben. Nicht echte Liebe im Sinne der Bibel hat immer etwas Umfassendes. Nicht, und das musst du doch auch sagen, je länger du Christ bist, nicht Jesus also Wohnung bei dir genommen hat, nicht sich ausgebreitet hat in deinem Leben, nicht dass David Bekenntnis zu ihm nicht erzwungen ist, ja, desto mehr ist es doch dein Herzenswunsch, dass du das auch ausleben willst in allen Bereichen deines Lebens. Und deswegen konnte so ein Mann wie der Apostel Paulus sagen, im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, und jetzt kommt es, der mich geliebt hat, liebe Geschwister. Ja, liebe Geschwister, ich weiß, 51 Verse sind recht viel, sind auch zu viel zum Auswendiglernen. Aber wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, wir können schon mal einen Anfang machen, nicht? Wir können uns schon mal in gewisser Weise darin einüben. Nicht nur, wenn wir allein schon die ersten zwei, drei Verse auswendig lernen, das können wir also wirklich schon tun. Nicht? Und dass wir uns dann wirklich schon ein bisschen einüben in dieses Danklied, nicht eben über die erfahrene Rettung, liebe Geschwister, im Danken über die Wege des Vertrauens, ja, und auch im Freuen, nicht am Glück der Liebe, was wir in Jesus Christus ja wirklich genießen dürfen. Final, endgültig, wird dann dieses Lied, dieser Psalm, noch einmal ganz, ganz, ganz anders klingen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, himmlischer Vater in Jesus Christus, wir danken dir wirklich so, so von Herzen. Wir danken dir, dass wir ja das an diesem Morgen über der aufgeschlagenen Bibel wirklich entdecken dürfen, wie unverdient gut wir es haben und was es für ein Glück und Vorrecht ist, jetzt schon dir gehören zu dürfen. Und wir danken dir so sehr, dass du uns diese Rettung in deinem Sohn Jesus Christus geschenkt hast. Wir ehren und loben dich über diesen Satz, den du zu uns gesprochen hast. Dir sind deine Sünden vergeben. Und wir danken dir für die Erfahrungen im Glauben, die du uns hast machen lassen. Auch wenn die Umstände oftmals, ja, unerträglich, oftmals unverständlich, ja, oftmals auch qualvoll waren oder auch sind. Aber du warst da. Und wir danken dir auch, dass du, je länger wir mit dir unterwegs sind, unsere große Liebe bist. Und jetzt wollen wir dir es schon sagen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Und das wird in alle Ewigkeit so bleiben. Amen.